Bergmomente bei Lowa. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.
Wir haben in diesem Podcast schon gehört, dass es immer wieder Wanderer gibt, die ihren Müll am Berg zurücklassen. Gerade bei beliebten Wanderstrecken ist das ja ein Riesenproblem. Also nehmt euren Müll mit. Nachhaltigkeit und der Umgang mit der Natur. Darüber reden wir heute in dieser Folge. Am Berg kann jeder oder jede von uns schauen, dass wir Müll mitnehmen, egal ob er von uns ist oder von jemand anderem. Die Müllabfuhr, die kommt da nämlich selten hoch. Bei der Produktion von Outdoor-Equipment kann man aber auch schauen, dass der ökologische Fußabdruck kleiner wird. Und deshalb begrüße ich heute die Leiterin bei Lowa im Bereich CR und QM, Annika Jestedt. Hallo.
Servus, Andi.
Annika, du weißt, die dümmste Frage gibt es hier im Podcast immer gleich am Anfang. Was bedeuten die Abkürzungen CR und QM?
Gut, CR ist relativ einfach, wobei das jetzt auch fast gelogen ist. Es ist die Corporate Responsibility. Im Deutschen wäre es einfach die unternehmerische Verantwortung. QM selber ist das Qualitätsmanagement, hat nichts mit der Schuhqualität an sich zu tun, sondern mit der Prozessqualität. Also das ist die Frage, wie stellen wir sicher, dass die Schuhe im Prinzip das Perfekte für den Kunden sind. Also tatsächlich von Verkaufsprozessen über Produktionsprozessen, Entwicklungsprozessen. Ja, genau.
Also du darfst immer Sachen optimieren bei Lowa.
Ich persönlich optimiere sie tatsächlich nicht. Ich darf aber hinterfragen, ob es so gut ist, wie wir es machen, oder ob es dann nicht eventuell doch noch besser geht.
Das ist cool, du darfst nur die Fragen stellen und Lösungen müssen die anderen finden. Nein, Mann.
Doch, in die Richtung geht schon fast. Da ist man auch nicht besonders beliebt im Unternehmen, muss man ehrlich zugeben.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also wie ist es denn, wenn man einen nachhaltigen Job hat wie du, schauen da die Firmen oder die Firma oder der Freundeskreis alle nochmal extra genauer hin, ob man jetzt die Metallklammer vom Teebeutel trennt, bevor man die wegschmeißt?
Ja, tatsächlich. Das hört man relativ häufig, egal was man macht, ob das jetzt tatsächlich nachhaltig ist. Besonders beliebt ist immer jeder Urlaub, dass er auseinandergerissen wird, ob man das als Nachhaltigkeitsmanagerin überhaupt machen darf noch. Manchmal ein bisschen anstrengend. Wir verargumentieren aber immer, dass wir ja so nachhaltig in unserem Job sind, dass wir es in der Freizeit vielleicht auch mal ein Auge zudrücken dürfen.
Jetzt, wie siehst du das denn? Also bei uns allen ganz persönlich. Ich meine, das ist ja eine Diskussion in der Gesellschaft. Man darf nicht mehr wegfliegen. Fernreisen sind blöd. Wie wäre da deine Empfehlung? Oder wie ist da deine persönliche Meinung?
Also meine persönliche Meinung, also nicht dürfen, finde ich immer sehr hart ausgedrückt tatsächlich. Ich plädiere immer dazu, dass man sich ein bisschen bewusst macht, was das eigene Handeln eigentlich für eine Auswirkung hat. Also muss ich auf alles verzichten, würde ich jetzt sagen, klar, nein, aber ich sollte auf Sachen verzichten, die nicht unbedingt notwendig sind. Also diese klassische Frage, wie viel Klamotten brauche ich in meinem Kleiderschrank? Wie oft muss ich denn in den Urlaub fliegen? Muss ich vor allem kurz in den Urlaub fliegen? Da gibt es ja viele Themen und viele Sachen, wo man einfach einsparen kann, ohne dass es tatsächlich wehtut und ohne dass es mir tatsächlich irgendetwas verbietet. Einfach dieses bewusstere Handeln.
Und auf deinen Job jetzt gesehen, also wie macht man denn Bergschuhe nachhaltiger?
Also grundsätzlich lehne ich mich so weit aus dem Fenster raus und sage, ein Bergschuh wird niemals ein nachhaltiges Produkt an sich sein. Das heißt, ich kann nur hingehen und tatsächlich optimieren, was zu optimieren ist, weil irgendwelche Ressourcen benötige ich einfach für die Produktion. Bergschuhe sind da tatsächlich auch nichts anderes als andere Produkte. Das heißt, ich schaue einfach an, einerseits unsere Prozesse, hier wären wir wieder bei Prozessoptimierungen, wo kann ich zum Beispiel Strom einsparen, Ressourcen einsparen in Form von Wasser, wie reduziere ich tatsächlich den Abfall, der in der Produktion entsteht, wie kann ich Klebstoffe zum Beispiel optimieren. Und dann kann ich natürlich nochmal das Produkt an sich anschauen. Also das heißt, wir gucken hier tatsächlich ganz an den Anfang, an den Designprozess. Wie ist dieser Schuh aufgebaut? Kann ich den zum Beispiel reparieren? Und einer der größten Hebel, den es überhaupt gibt, ist eigentlich die Langlebigkeit der Produkte. Also je besser die Qualität ist, desto nachhaltiger wird das Produkt am Schluss, weil jedes Jahr und jede Wanderung, die dieser Schuh mehr getragen wird, einfach heißt, dass ich letztendlich nicht so häufig neue Schuhe brauche. Und wenn man sich eben so ein die Auswirkungen einer Schuhproduktion ansieht. Die Auswirkungen sind in der Regel dort, wo die Materialien produziert werden. Es ist nicht mehr die Schuhproduktion, sondern wirklich die Materialien. Und das macht knapp 85% in der Regel aus. Und diese 85% kann man eben einsparen, indem man Sachen lange trägt, beziehungsweise auf ein Minimum reduzieren.
Aber ist das nicht so eine Zwickmühle als Firma? Also ich meine, jeder, der sich schon mal ein elektronisches Gerät gekauft hat, der weiß, okay, meistens geht es irgendwie 2 Wochen nach Ende der Garantie irgendwie kaputt. Gleichzeitig muss man ja Schuhe verkaufen. Also ist es eine Zwickmühle?
Klar, also letztendlich geht man zum Management und sagt, ich brauche sehr, sehr langlebige Produkte, was wiederum heißt, wir können an sich die Schuhe, die Leute kaufen weniger Schuhe. Wenn ein Loewe-Schuh 20 Jahre lebt und ich diesen 20 Schuhe 20 Jahre tragen kann, warum soll denn jemand nach 3 Jahren einen neuen Schuh kaufen? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu erklären, aber in der Regel sind Leute auch bereit, mehr zu zahlen einerseits für gute Qualität. Also ich glaube, das kann jeder von sich sagen, dass für einen Schuh, der lange lebt, einfach auch gerne mehr gezahlt wird als für ein Produkt, wo man einfach weiß, okay, eine Saison und durch ist, weggeschmissen wird's. Andererseits gibt es natürlich viele Serviceangebote drumherum, also wo ich sagen kann, okay, ich kann auch Reparaturen anbieten. Und für mich als Firma ist es natürlich auch ein Verkaufsargument zu sagen, okay, ich habe qualitativ hochwertige Schuhe. So muss man sich halt positionieren. Das macht es für uns aber viel leichter als zum Beispiel, wenn wir von der Fast Fashion reden, wo es wirklich viel über den Preis einfach nur läuft.
Jetzt bin ich ein totaler Laie, wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich weiß nur, dass früher, bevor Schuhe geklebt wurden, wurden die ja genäht. Wäre das jetzt nachhaltiger oder wäre es eben nicht nachhaltiger, weil mehr Arbeitszeit drauf geht? Personalkosten, Strom etc.
Ich komme jetzt mit meiner Lieblingsantwort. Das ist auch ganz häufig im Nachhaltigkeitsbereich. Das kommt darauf an. Das zieht sich einmal quer durch. Also was ist tatsächlich an welchem Produktionsprozess besser? Also bei Loewe haben wir ja 2 Arten von Produktionsprozessen. Das ist einmal die klebegezwickten Schuhe und einmal die gespritzten Schuhe. Bei dem einen Prozess, also beim klebegezwickten Prozess, brauche ich in der Regel mehr Klebstoff als in dem gespritzten Prozess. Andererseits sind aber die klebegezwickten Schuhe besser zu reparieren. Das heißt, da ist der Prozess vielleicht weniger nachhaltig an sich, was den Ressourcenverbrauch von Strom angeht. Und wie gesagt, ich brauche mehr Klebstoff. Andererseits leben aber die Schuhe wiederum länger als in dem Gespritzenprozess. Und es ist genau dieses Abwägen immer, an welchem Hebel drehe ich. Also es gibt dann ganz, ganz selten wirklich so ein klares, was ist besser, was ist schlechter, sondern ich kann es wirklich nur auf eine optimieren, wo ich sage, Kleber verzichten ist eine Möglichkeit, einen anderen Prozess zu haben. Ich könnte aber einfach mal prüfen, gibt es zum Beispiel Kleber, die nachhaltiger sind als die, die aktuell eingesetzt werden.
Da muss man wahrscheinlich auch mal auf die Forschung schauen und dann schauen, welchen Klebstoff man einsetzt oder.
Genau, da ist dann auch die Frage, wie gut halten sie? Also Klebstoffe, die beim Feuchtigkeitskontakt dann nicht mehr kleben, wären natürlich dann wiederum, würden sich negativ auf die Qualität auswirken und somit auch wiederum negativ auf die Nachhaltigkeit. Und daran sieht man einfach die Komplexität des ganzen Themas.
Jetzt muss ich persönlich sagen, was mir wahnsinnig gut gefällt bei Loewe, und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, beziehungsweise ob man das so an die große Glocke hängen soll, aber man kann ja Schuhe, die eine neue Sohle brauchen, bei euch einschicken und ihr beklebt die neu, also mit einer neuen Sohle.
Ja, der Reparent.
Ja, genau. Einfache Antwort. Aber ich glaube, das wissen viele Leute auch einfach gar nicht. Ja,
klar, also was auch gerne ignoriert wird, also wir können neu besohlen. Wir können aber auch sämtliche anderen Reparaturen durchführen. Also das heißt, wenn man ein Loch im Innenfutter hat, wenn sich Nähte geöffnet haben, wir können tatsächlich fast alle Probleme irgendwie wieder lösen und reparieren. Es ist nicht jeder Schuh komplett neu besohlbar. Das liegt tatsächlich so ein bisschen an den Produktionsprozessen. Aber reparieren können wir tatsächlich sehr, sehr viel.
Und wie wird das angenommen? Also hat es zugenommen in den letzten Jahren?
Grundsätzlich nimmt es zu. Wir haben hier in Deutschland, ich glaube, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, waren es 2023 knapp 40.000 Einsendungen. Jetzt 2024 sind wir auf einem ähnlichen Weg. Also es ist tatsächlich ein Service, der gerne angenommen wird. Liegt aber auch daran, wenn so ein Lederwanderschuh einmal eingelaufen ist, den wirft man ungern wieder weg.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Jetzt habe ich mir gerade die Frage gestellt, kommst du denn irgendwann an ein Ziel? Also bei deinem Job ist es ja so, man versucht ständig Dinge zu optimieren, aber so richtig perfekt wird es ja dann irgendwie doch nie, oder? Also es ist ja ein zukunftssicherer Job.
Ja, es ist auch ein Job, der eine hohe Frustrationstoleranz benötigt, muss man sagen. Komme ich jemals an mein Ziel? Also ich hoffe, glaube ich daran? Nee, wahrscheinlich nicht. Also das liegt aber auch daran, dass sich natürlich immer wieder so viele Themen ändern. Also ich weiß, als ich vor 10 Jahren im Bereich Nachhaltigkeit angefangen habe, war das Thema Textilrecycling. Haben sie gesagt, Mixed Fibers fast unmöglich, kann man nicht trennen. Baumwollrecycling stand in den Kinderschuhen. Jetzt, 10 Jahre später, kein Thema mehr. Also nicht kein Thema, es ist immer noch nicht perfekt, aber deutlich weiter. Das heißt, mit der ganzen Wissenschaft und mit dieser ganzen Forschung, und wir kriegen jetzt ja auch viele Gesetze, die einfach nochmal wirklich darin gehen und zum Beispiel End of Life der Produkte, also die Entsorgung der Produkte anschauen und hier wirklich viel fordern und aktuell auch fördern, wie viel Arbeit da eigentlich reingeht von Wissenschaft, von privatwirtschaftlichen Unternehmen, einfach zu schauen, wie lösen wir denn diese Probleme? Wie können wir zum Beispiel einen Schuh irgendwann mal noch recyclingfähig machen, was aktuell im Wanderschuhbereich nicht möglich ist? Also da sind so viele Teile verarbeitet, die können wir gar nicht trennen. Aber wird es immer so bleiben? Ich hoffe nicht. Dementsprechend, nein, ich glaube nicht, dass wir an das Ziel kommen, weil es immer irgendwie weitergeht.
Und wie handelst du das privat? Also es gibt ja Leute, die sagen, ich kaufe mir einmal ein qualitativ hochwertiges Produkt, dann habe ich lange was davon. Und dann gibt es die Leute, die sagen, Angebot, Schnäppchen, kostet ein Viertel von dem, was das Qualitätsprodukt kostet, kaufe ich mal halt 4 davon.
Also ich privat bin tatsächlich ein Fan von Qualität. Liegt ehrlich gesagt auch so ein bisschen daran, dass ich kein Fan vom Einkaufen bin. Also sowohl Online-Shoppen als auch in Läden. Ich gehe gerne rein und kaufe mir eine gute Sache, die länger hält, als ständig und dauernd was zu kaufen. Aber niemand ist perfekt. Also auch ich muss zugeben, dass auf das ein oder andere Angebot ich auch mal reinfalle, aber drauf einsteige. Leider meistens mit dem Wissen, dass man es auch tut.
Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob du da Zahlen hast oder überhaupt Bescheid weißt, aber für mich als Privatkonsument, ist es denn nachhaltiger, dass ich mir einfach das Paket nach Hause bestelle, oder ist es tatsächlich besser, wenn ich in den Schuhladen gehe, weil ich meine, der LKW muss die Schuhe ja da auch hinbringen?
Auch das ist wieder so eine Thematik mit dem, es kommt so ein bisschen drauf an. Naja, wenn ich in den Schuhladen 30 Kilometer mit dem Auto fahre, weil ich irgendwo auf dem Land wohne, kann die DHL CO2-emissionsreduzierte Variante durchaus nicht schlechter sein. Ein Thema, was die Sache, also jetzt unabhängig, ob es verschickt wird oder nicht, aber wirklich schlecht macht, ist tatsächlich die Retouren. Es gibt mittlerweile ganz interessante Themen, was die großen Hersteller oder großen Versandhäuser häufig machen. Es werden Sachen rausgeschickt, man probiert sie an, schickt sie wieder zurück. Das heißt, sie müssen dann irgendwo wieder angeschaut, geprüft werden. Und da gibt es tatsächlich ganz spannende Studien, wo die Sachen langgeschickt werden dann am Schluss und wie viele Tausende von Kilometern die am Schluss zurückliegen. Da haben wir jetzt bei Lowa nicht so sehr das Problem. Also selbst wenn man bei uns online bestellt, wird das alles hier vor Ort in Jetzendorf tatsächlich geprüft und gemacht. Wir sind aber natürlich auch keiner der Big Player, was das Online-Geschäft angeht. Aber tatsächlich würde ich jetzt sagen, wenn man weiß, was man bestellt und man sicher ist, dass man es haben möchte und behalten kann, ist es kein Thema. Aber unendlich viele Kleinstpakete sich zu bestellen, anzuprobieren, zurückzuschicken, ist meines Erachtens etwas, was nicht nachhaltig werden kann.
Weil das ja schon spannend ist, aktuell in der Gesellschaft, dass jeder ja irgendwas weiß, weil jeder irgendwas gelesen hat. Und gerade bei der Diskussion zum Beispiel, wenn es um E-Autos geht oder so, dann kommt ja gerne, okay, das ist nicht nachhaltiger wie ein Verbrenner, beziehungsweise man muss es, glaube ich, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, gefährliches Halbwissen, 200.000 Kilometer fahren, damit das nachhaltiger ist als ein Verbrenner. Wie oft begegnet dir so eine Diskussion in deinem Privatleben oder auch in der Arbeit?
Täglich. Einmal mindestens.
Aber was machst du dann?
Ja, wie ich sage, es ist also tatsächlich so ein knallharte Aussagen sind irrsinnig schwer zu treffen, weil es auch immer, jeder interpretiert Nachhaltigkeit irgendwie ein bisschen anders. Also ist auch so ein bisschen die Frage, auf welche Faktoren schaue ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein E-Auto nehme und mich klar auf die CO2-Emissionen in der Produktion reduziere, dann mag die Aussage stimmen. Also ich muss jetzt an dieser Stelle zugeben, das ist auch bei mir nur so ein bedingtes Halbwissen in die Richtung. Wenn ich aber Faktoren wie zum Beispiel Gesundheit in Städten nehme, kann es dann wiederum besser sein. Und das ist immer so ein bisschen so ein Hin und Her und so ein Abwägen von, was ist denn am Schluss eigentlich der größte Faktor, den ich bearbeiten möchte. Also ich selber komme tatsächlich ursprünglich aus der Tourismusbranche. Da gibt es durchaus Stimmen, die sagen, Massentourismus ist deutlich nachhaltiger als dieser kleine an allen Ecken verteilte Tourismus. Warum? Weil ein großes Hotel schlichtweg Wasser aufbereiten kann, mit Strom besser arbeiten kann, bessere Müllentsorgungen haben und die Leute auf einem Punkt sind und nicht über Kilometer verteilt. Will man das wahrhaben und ist es dann am Schluss tatsächlich nachhaltiger? Kann ich dir jetzt auch nicht so richtig beantworten, enttäuschenderweise.
Aber wäre das dann auch dein Ratschlag, dass man sagt, okay, wir sollten versuchen, die andere Seite mehr und mehr zu verstehen, egal welchen Standpunkt wir haben, dass wir uns hinsetzen, diskutieren und am Ende auch zugeben können, so habe ich das noch gar nicht gesehen, lass uns trotzdem Freunde bleiben.
Da bin ich grundsätzlich immer ein großer Fan davon. Also dogmatische Aussagen finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es gibt einfach diese Grauzonen am Schluss. Also das eine kann besser sein, muss es unbedingt besser sein. Das können häufig auch Wissenschaftler schon nicht sagen.
Jetzt habe ich aus der Presse erfahren, ihr habt euch bis 2027 ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele gesetzt, sowas, glaube ich, formuliert. Wie schauen diese Ziele denn aus?
Grundsätzlich wollen wir natürlich unsere CO2-Emissionen bis 2027 reduzieren. Das wären einmal die Emissionen an unseren eigenen Standorten, also die Emissionen, die direkt mit dem Produktionsprozess und dem Verkaufsprozess zu tun haben. Die wollen wir halbieren. Und die Emissionen, und das ist ein bisschen dieses schwierigere Thema in der Lieferkette, die wollen wir um 25% reduzieren. Das wäre ein Ziel. Dann haben wir noch Ziele, eben 80% unserer Produkte oder für 80% unserer Produkte Lebenszyklusanalysen zu erstellen. Das heißt, hier schauen wir uns wirklich mal an, von der Rohstoffgewinnung für den Schuh bis hin zur Entsorgung beim Kunden. Was sind denn eigentlich die Emissionen, die in diesem kompletten Lebenszyklus aufkommen? Und nur anhand dieser können wir zum Beispiel wirklich Produktoptimierungen auf Nachhaltigkeit durchführen. Dann haben wir nämlich mal einen direkten Vergleich tatsächlich. Was heißt es denn zum Beispiel, recycelte Materialien einzusetzen? Ein weiteres Thema ist natürlich, die soziale Nachhaltigkeit zu fördern. Hier sind wir ja Mitglied der Fair Wear Foundation. Hier gibt es auch den ersten Brand Performance Check, den man bei der Fair Wear finden kann. Das heißt, wir auditieren unsere Produktionspartner auf die soziale Nachhaltigkeit und erarbeiten mit denen eben auch zusammen Verbesserungen. Einfach, da geht es auch teilweise um Arbeitssicherheit, Diversität, Umwelt, wobei der Fokus tatsächlich aufs Soziale ist in dem Fall. Und als letzten Punkt schauen wir natürlich auch nochmal aufs eigene Unternehmen. Also einerseits das Unternehmen, dass das gut aufgestellt ist, aus der Idee raus, dass nur ein gut laufendes Unternehmen tatsächlich auch nachhaltig sein kann und tatsächlich diese Projekte auch treiben kann, und auch auf Verbesserungen für unsere eigenen Mitarbeiter. Also auch da haben wir jetzt verschiedene ISO-Normen eben eingeführt. Das wäre einmal die Qualitätsmanagement-Norm, die ISO 9001 ist das, Arbeitssicherheitsnorm 45001 und die Umweltnorm für 14001, wo wir auch noch einmal an unseren Standorten optimieren und das auch extern zertifizieren lassen.
Und wenn man jetzt mit so Nachhaltigkeitszielen nach draußen geht, wie oft gibt es dann Leute, die auf Facebook oder auf Social Media irgendwas posten und sagen, naja, das ist Greenwashing, ihr braucht immer noch viel zu viel Materialien. Wie geht man dieses Problem an?
mit guter Kommunikation und Argumentation. Tatsächlich solche Rückmeldungen hat man da immer. Und es ist tatsächlich auch immer so ein bisschen schade. Man kann sich unseren Nachhaltigkeitsreport anschauen, dass man als Unternehmen irrsinnig vorsichtig sein muss, was man tatsächlich kommuniziert. Das heißt, eigentlich läuft hier in dem Unternehmen noch deutlich mehr, aber man ist halt noch am Ausprobieren oder man kann noch keine klaren Aussagen treffen. Und das ist leider heutzutage so dieser Punkt, wo man wirklich vorsichtig mit der Kommunikation sein muss. Weil klar, Greenwashing wird auch von vielen Unternehmen gemacht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber es ist immer, also nehmen wir mal das Ziel, die Scope 3, also es sind die Emissionen in der Lieferkette, zu reduzieren. Ich muss hier mit meinen Materiallieferanten sprechen. Das heißt, das ist nichts mehr, was ich direkt als Unternehmen selbstständig beeinflussen kann. Das heißt, ich kann niemals zu 100% sicher sein, dass ich es schaffe. Das Einzige, was ich zu 100% sagen kann, ist, dass wir alles versuchen, um dieses Ziel zu erreichen. Und da ist dann wieder so ein bisschen schade, dass mittlerweile alle Aussagen so ein bisschen auf die Goldwaage gelegt werden und immer sehr kritisch hinterfragt werden. Aber okay, wie gesagt, das ist häufig aber auch absolut gerechtfertigt. Und da muss man sich einfach drauf einstellen.
Und ich meine, du bist Expertin auf diesem Themengebiet. Gibt es da was für uns als Konsumenten quasi, worauf wir achten können, wenn wir Klamotten kaufen, wenn wir Schuhe kaufen, wenn wir irgendwas kaufen? Dass es wirklich nachhaltig ist.
Wie ich gesagt habe, wirklich nachhaltig ist es, wenn man was kauft, was man auch wirklich braucht, gut nutzt und vor allem auch nutzt, bis das Leben vorbei ist von diesem Produkt. Also dieses, ich kaufe mir jetzt was Neues, weil ich weiß nicht, die Farbe jetzt gerade schön und neu ist, wird niemals nachhaltig werden, egal wie nachhaltig dieses Produkt produziert wurde, sondern einfach als Konsument darauf achten, dass man wirklich Nutzen hat für das, was man einkauft.
Also das, was du gerade gesagt hast, passt eigentlich ganz gut zum Ende dieses Podcasts, weil da frage ich immer, was du den Leuten oder Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest. Also sollen wir einfach alle dreimal überlegen, ob wir jetzt einen Drum wirklich wegschmeißen und was Neues kaufen?
Richtig, genau das würde ich gerne mitgeben. Einfach bei dem eigenen Konsum drauf achten, einerseits brauche ich die Sachen, dann drauf achten, dass man sie auch wirklich gut trägt. Und dann natürlich aber auch ein bisschen nochmal schauen, wie ist denn die Qualität und woher kommen denn diese Waren oder die Produkte? Also muss es vom anderen Ende der Welt kommen oder kriegt man vielleicht lokale auch noch ein bisschen was Schöneres? Hat man nicht vielleicht doch die paar Euro mehr, um hier ein bisschen tatsächlich so den Fokus drauf zu legen? Weil Umwelt ist ein Thema, aber das zweite ist tatsächlich die soziale Nachhaltigkeit und auch hier ist einfach dieses Thema billig in Masse produziert, ist einerseits für Umwelt nicht gut, andererseits leiden aber in der Regel auch die Leute, die in diesen Produktionsstätten arbeiten.
Annika Jirstedt, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Vielen Dank dir, immer gerne.
Das war die letzte Folge für dieses Jahr und was das Neue bringt, das wird sich zeigen. Ich möchte mich auf jeden Fall schon mal für eure Treue bedanken, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auch immer was für euer eigenes Leben mitnehmen. Danke für eure Zeit, danke für den Support. Danke auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von LOWA. Ich finde nur nette Worte, ihr seid wirklich ein super Team, bleibt stabil. Auch vielen Dank an alle Athleten. Es war eine unglaublich schöne Zeit, es waren tolle Gespräche. Hört euch gerne die anderen Folgen an, falls ihr es noch nicht getan habt. Es verabschiedet sich vom Mikrofon Andi Christel, wie man beim Radio so schön sagt. Und bis wir uns wiederhören, bleibt gesund.
Bergmomente bei LOWA. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.